Ein 25 Vitamin D ist tausendfach stärker als 25 OH Vitamin D. Und das ist, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein Staubsauger für Calcium. Wenn das Serum-Calcium über 3,5 steigt, das ist akut lebensbedrohlich. Also da hört der Spaß total auf. Das ist was, was sofort ins Krankenhaus gehört.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Hyperkalzämie. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Mit Elektrolytstörungen ist es so eine Sache. Die Regelkreise sind meistens komplex, die Symptome häufig unspezifisch, die Verwirrung entsprechend groß. Calcium ist da keine Ausnahme, aber nur, wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt. Denn heute ist wieder Dr. Krenz da, Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg und gern gesehener Gast im Amboss Podcast. Wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf die Hyperkalzämie, wann sie auftritt, welche Erkrankungen dahinter stecken, wann man deswegen einen Rettungswagen in die Praxis rufen sollte, wie man dann in der Notaufnahme mit diesem Notfall umgehen sollte, und wir sprechen über eine Erkrankung, von der einige noch nie gehört haben dürften, die aber für etwa 10% der Hyperkalzämien im Krankenhaus verantwortlich ist. Zum Schluss gibt es dann noch drei Fallbeispiele, in denen man sein Wissen testen kann. Das alles mit Dr. Krenz. Dr. Krenz, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Hallo Herr Winghardt. Sie wissen ja, ich bin immer total gerne bei Ihnen zu Besuch. Und mir machen diese Podcasts enorm viel Spaß.
Mir auch und unseren Zuhörenden auch. Ich erinnere mich, wir hatten eine Zuschrift bekommen. Wir haben mal gefragt, was wünscht ihr euch fürs kommende Jahr für Themen? Und jemand hat geschrieben, alles, was Dr. Krenz erklären kann. Also Sie kommen da extrem gut an. Und ich freue mich deswegen auch schon jetzt einmal verkünden zu können, dass wir dieses Jahr 4 Episoden mit Ihnen veröffentlichen werden. Da haben wir also einiges vor uns dieses Jahr.
Genau, da freue ich mich drauf.
Super, dann lassen Sie uns starten. Hyperkalzämie ist unser Thema. Vielleicht definieren wir den Begriff zunächst einmal. Hyperkalzämie.
Also von der Hyperkalzämie spricht man, wenn das Serumkalzium über 2,6 Millimol pro Liter geht. Das ist eine leichte Hyperkalzämie. Wenn es so gegen 3,0 geht, dann sprechen wir von einer schweren Hyperkalzämie. Wir messen ja im Blut das Gesamtkalzium. Das ist aber gar nicht so relevant für die Wirkung. Relevant für die Wirkung ist das ionisierte Calcium. Das ist etwa 50% des Gesamtserumkalziums. Der andere Teil ist weitgehend an Albumin gebunden. Und das sieht man ja heute auch schon in den Laboren. Die geben einem ja manchmal das albumin-korrigierte Calcium, wo schon für eine Hypalbuminämie zum Beispiel korrigiert worden ist. Ionisiertes Kalzium haben wir leider ja selten zur Verfügung. Das gibt's in der BGA, da ist das sehr schön. Aber die normalen Labore geben einem kein ionisiertes Kalzium.
Können Sie noch mal kurz erklären, warum das klinisch relevant ist, da diese zwei Werte zu unterscheiden?
Genau, bei der Hypokalzämie ist es relevant, weil die eben relativ rasch ja zu Tetanin führt. Also das führt zu einer Übererregbarkeit von Nerv und Muskel. Da merkt man das relativ rasch. Bei einer Hyperkalzämie ist es nicht so schnell relevant. Aber auch da ist es so, dass die Symptome eindeutig mit dem ionisierten Kalzium gehen.
Okay, also das zum Labor. Wofür brauchen wir denn überhaupt Kalzium im Körper?
Wir brauchen es einmal für die Muskelkontraktion, und das gilt sowohl für quergestreifte Skelettmuskulatur wie aber auch für zum Beispiel Herzmuskulatur und glatte Muskulatur wie im Darm oder in Gefäßwänden. Wir brauchen es für die Blutgerinnung, da nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Kalziums. Wir brauchen es für die Nervenleitung, also die Weiterleitung von Aktionspotenzialen. Und dann natürlich das große Thema ist ja der Knochen. Also wir haben ja die Riesenmenge an Kalzium. Wir haben ja fast ein Kilo Kalzium, was im Knochen verbaut ist und den Knochen einmal zum Wachsen bringt, wenn wir noch in der Wachstumsphase sind, aber eben auch die Stabilität verleiht.
Und wo wir gerade so schön das alte Wissen auffrischen, vielleicht können wir auch noch kurz darauf eingehen, wie Kalzium reguliert wird physiologischerweise im Körper.
Ich muss einmal sagen, ich bin ja Nephrologe. Das finde ich ist ja ein faszinierendes Fach. Und in der Nephrologie geht es ganz, ganz wichtig um Equilibrium, also stabiles Gleichgewicht ist in ganz vielen Systemen, und um Regulation, also hoch und runter und wie reguliert unser Körper sowas nicht. Und Calcium gehört mit zu den am engsten regulierten physiologischen Mechanismen, die wir überhaupt haben. Und wir haben insbesondere einen Riesenschutz gegen eine Hypokalzämie. Also es muss früher mal, als wir noch durch die Steppe gelaufen sind und nach Nahrung gesucht haben, jeden Tag sind wir so 30 Kilometer gelaufen, heißt es. Und Kalzium ist ja kaum in irgendwas drin. Also wir kriegen ja heute unsere wesentlichen Kalziumquellen sind ja Milch und Milchprodukte. Und das muss ja früher noch viel schwerer gewesen sein, bevor wir Kühe und Schafe und Ziegen in Herden gehalten haben, ne, an diese Kalziumquellen ranzukommen, sodass der Kalziumspiegel ist in sehr, sehr engen Grenzen reguliert. Also wir haben vorhin gesagt, ne, der normale Kalziumspiegel ist 2,1 bis 2,6. Der persönliche Kalziumspiegel, unser beider, ist viel enger reguliert. Und schon wenige Prozent Abweichung von Ihrem persönlichen Kalziumspiegel führt zu Reaktionen. Wir haben einen Sensor dafür, ne, das ist der Calcium Sensing Receptor, der ist in den Nebenschilddrüsen und im Tubulussystem der Niere. Dort wird Calcium gemessen und geringste Abweichung, 2 bis 3% des Calciumspiegels, führen dazu, dass Parathormon, ne, sinkt die Calciumkonzentration ab, wird parathormonisch. Also das Parathormon ist das wesentliche calciumregulierende Hormon. Das zweite, was dann noch dazu kommt, Vitamin-Hormon ist 1,25-Dihydroxy-Vitamin D, was dazu führt, dass Kalzium zum Beispiel aus dem Magen-Darm-Trakt vermehrt aufgenommen wird. Das ist das zweite System, was wir haben, was uns vor einer Hypokalzämie schützt.
Parathormon stellt Kalzium parat, gerade auch über Stimulation der Osteoklasten aus dem Knochen. Ich denke, das ist den meisten noch geläufig. Ein bisschen komplizierter ist das ja immer an der Niere. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Was macht Parathormon dort?
Genau, Parathormon und Vitamin D haben beide Wirkungen auf die Niere. Ein Parathormon führt zum Beispiel dazu, dass Kalzium aus dem Tubulussystem zurückresorbiert wird, Phosphat rausgegeben wird. Und Parathormon führt dazu, dass an der Niere die Hydroxylierung von 25 zu 1,25 Vitamin D gesteigert wird, was dann eben dazu führt, dass 1,25 auf den Darm wirkt. Und das ist, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein Staubsauger für Calcium. Calcium ist ein zweiwertiges Ion, das nehmen wir traditionell sehr schlecht auf. Also wenn man zum Beispiel an Eisen oder Calcium denkt, das sind Ionen, die gehen nicht so leicht aus dem Magen-Darm-Trakt ins Blut. Und 1,25 Vitamin D ist tausendfach stärker als 25 OH Vitamin D und wirkt richtig, also saugt sowohl Calcium wie Phosphat ins Blut rein.
1,25 Vitamin D als Staubsauger, das ist mal wieder so ein richtiger Dr. Krenz-Vergleich. Ich erinnere mich, Sie haben ja in der Folge vom Ustix zur Diagnose, da haben Sie die Glomeruli mit einem Spaghetti-Sieb verglichen. Ein Link in den Shownotes, falls ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet. Absolute Hörempfehlung. Jetzt also der Staubsauger. Vielleicht können wir uns noch mal ein bisschen genauer mit Vitamin D beschäftigen.
Wir wissen, dass Vitamin D in 3 Stufen aktiviert wird. Haut, Leber, Niere, kann man grob sagen. Und mit jedem Schritt wird das Vitamin D aktiver. Also Sonnenlicht ist die erste Aktivierungsstufe. Das ist sozusagen, wenn der Urstoff von Vitamin D gebildet wird, nicht, dann ist sozusagen die erste Aktivierung ist in der Haut. Der entscheidende Schritt ist von 25 OH, das ist das, was in der Leber gebildet wird und dann der Niere zur Verfügung gestellt wird. Dort ist dann wieder eine 1-Alpha-Hydroxylase, die aus 25 OH 1,25 OH Vitamin D3. Und das wird als aktives Vitamin D3 bezeichnet, ne? Und ist tausendfach stärker als 25 OH, als die Vorstufe. Das ist richtig ein aktives Zeug.
Und welches ist das, das substituiert wird bei einem Mangel?
Also Decristol, das, was die meisten Leute benutzen, das ist 25 OH. Ich denke, nur in besonderen Situationen, also wir Nephrologen benutzen 1,25 Calcitriol, heißt das dann, benutzen wir zur Behandlung des sekundären Hyperparas bei chronischen Nierenkranken. Und ich habe jetzt gesehen, dass die Endokrinologen 1,25 benutzen. Aber sonst das, was, also das, was wir normale Ligatoiletten oder Decristol oder so, das ist alles 25 OH. Und da haben wir noch eine relativ große, sehr große therapeutische Breite. Während bei 1,25, da muss man schon richtig vorsichtig mit umgehen. Da wird die therapeutische Breite dramatisch schmaler. Ich habe nachher noch einen ganz spannenden Fall mitgebracht, wo das eine Rolle spielen wird. Ne? Können wir schon mal teasern, bitte bis zum Ende dranbleiben, kommt noch ein spannender Fall.
Und weil Sie jetzt die therapeutische Breite angesprochen haben, wir haben jetzt schon gehört, über 2,6 Millimol pro Liter Calcium, Gesamtkalzium, das ist eine leichte Hyperkalzämie, über 3 eine schwere. Wann wird es denn gefährlich?
Also 3 ist schon richtig und es gibt ja ganz selten Fälle, wo das Calcium über 3,5 steigt. Das ist akut lebensbedrohlich. Also 3,5, da hört der Spaß total auf. Das ist was sofort ins Krankenhaus gehört.
Für Sie als Nephrologe ist das natürlich kalter Kaffee, aber ich frage so genau nach, weil ich finde, das ist ein Punkt, der oft nicht genug hervorgehoben wird, dass ein Calcium von über 3,5 ein lebensbedrohlicher Notfall ist, der eine sofortige Intervention notwendig macht. Das kann so unscheinbar aussehen auf dem Laborzettel, dass man vielleicht gar nicht mitschneidet, mit was für einer lebensgefährlichen Situation man es da gerade zu tun hat.
Ja, völlig richtig. Akut behandlungsbedürftig.
Gut, jetzt sagen wir, uns fällt im Labor ein erhöhter Calciumspiegel auf. Jetzt nicht über 3,5, sagen wir mal, wir haben 2,8 oder sowas. Ne? Was sind das für Situationen, in denen uns eine Hyperkalzämie überhaupt auffällt?
Also Calcium ist ja mittlerweile im Routine-Laborprogramm mit drin. Es gibt sehr, sehr schöne Daten dazu, dass seitdem wir das machen, seitdem Calcium also im Routine-Programm ist, dass die Diagnose zum Beispiel für einen primären Hyperparathyroidismus haben dramatisch zugenommen. Die meisten sind ja milde. Also früher wurde der Hyperpara diagnostiziert an der typischen Symptomatik. Stein, Bein, Magenpein. Erinnern wir uns noch alle an, was wir im Studium gelernt haben. Dann wurde der Hyperpara überhaupt erst diagnostiziert. Dann haben sie aber sehr hohe Calciumspiegel. Die sind dann halt in der Größenordnung von 3. Und heute fällt es eben auf und wir wissen, dass eine milde Hyperkalzämie häufig ein Hyperpara ist und aber über Jahre so bleiben kann. Also nicht gleich sofort interventionsbedürftig ist. Wenn Sie mit 2,6, 2,7, 2,8 und Sie sind symptomfrei und wir kommen ja nachher darauf noch, was noch für andere Kriterien erfüllt sein müssen, dann muss man daran gar nichts machen. Das kann man einfach weiter beobachten.
Jetzt haben Sie gerade schon den primären Hyperpara angesprochen. Der ist gerade im ambulanten Patientenkollektiv ja mit Abstand die häufigste Ursache. Und wenn es um die ambulante Versorgung geht, dann würde ich gerne auf eine Sache hinweisen. Es ist nämlich noch gar nicht so bekannt, dass Amboss gerade im niedergelassenen Bereich, speziell von Hausärztinnen und Hausärzten, mittlerweile sehr geschätzt wird. Einfach, weil man mit Amboss sehr schnell und effizient arbeiten kann. Wir haben übersichtliche Handlungsempfehlungen. Es ist fachgebietsübergreifend. Alle relevanten Krankheitsbilder sind abgebildet. Und seit letztem Jahr gibt es auch Empfehlungen speziell zu ambulanten Beratungsanlässen. Das wird alles permanent erweitert und aktualisiert. Holt euch doch am besten einfach ein unverbindliches Angebot zu unserer Praxislizenz. Damit kann man Amboss für die gesamte Praxis freischalten. Das Ganze geht unter go.amboss.com/podcast-praxislizenz. Steht auch in den Shownotes. So, Dr. Krenz, jetzt haben wir gerade schon gehört, der primäre Hyperpara ist im ambulanten Patientenkollektiv mit Abstand die häufigste Ursache für Hyperkalzämien. Insgesamt ist die Differentialdiagnostik aber nicht einfach. Und da haben Sie für uns ein Schema dabei heute. Ich würde vorschlagen, lassen Sie uns doch da einfach eintauchen. Und am Ende dieser Episode haben wir dann hoffentlich alle richtig was an der Hand, um bei der Hyperkalzämie ganz klar und eindeutig durch die Differentialdiagnostik zu gehen.
Also da würde ich 2 Wege anbieten. Ich würde einen Weg anbieten und würde sagen, wir arbeiten nach Mustererkennung. Und die Mustererkennung wäre, die häufigsten 80-90% der Erkrankungen sind primärer Hyperpara. Das zweite ist paraneoplastische Hyperkalzämie bei bestimmten Krebsformen. Und das dritte ist Milchalkalisyndrom.
Das merken wir uns, da gehen wir nachher noch genauer drauf ein, auf das Milchalkalisyndrom. Das ist jetzt aber nicht eine Diagnose, die man besonders häufig vor der Nase hat.
Nein, das ist was Seltenes und das ist was, was den Nephrologen besonders interessiert. Aber es sollen etwa 10-12% der krankenhauspflichtigen Hyperkalzämien sollen tatsächlich durch ein Milchalkalisyndrom ausgelöst sein. Aber die anderen beiden, primärer Hyperpara und paraneoplastisch bei Krebsarten, das deckt etwa 80% aller Formen der Hyperkalzämie ab. Also wer sich nicht weiter damit beschäftigen möchte, der soll das mit nach Hause nehmen aus unserem Podcast und hat damit ja schon den großen Teil der Ursachen abgedeckt.
Okay, also durch die reine Mustererkennung kommen wir da schon in den allermeisten Fällen auf die richtige Diagnose.
Ja, genau. Aber spannend ist natürlich immer, wenn man da analytisch dran geht, und versucht sozusagen die Diagnose systematisch zu stellen, nicht? Also was haben wir denn für Möglichkeiten, das vernünftig aufzudröseln? Und da muss man sagen, die Diagnose der Hyperkalzämie dreht sich ums Parathormon. Das heißt also, ich sehe im Labor, ich habe eine beträchtliche Hyperkalzämie, die ist 2,8 oder 3, dann ist mein nächster Schritt, ich bestimme das Parathormon. Und dann dröselt sich die Differentialdiagnose auf, danach ist das Parathormon erhöht, ist es hochnormal oder ist es niedrig? Und in den beiden Armen, wenn Sie sich das vorstellen als ein Bäumchen, was wir bauen, im Arm, das Parathormon ist im Angesicht einer Hyperkalzämie erhöht, dann ist die Diagnose primärer Hyperpara schon fast sicher. Hoch, hoch, hoch wahrscheinlich. Aber sie ist auch sehr wahrscheinlich in der Situation, wo das Parathormon normal bis hochnormal ist. Warum? Wir haben natürlich eine Rückkopplung. Das heißt, hohe Kalziumwerte führen zu einer Suppression des Parathormons. Das heißt, wenn unser Calcium-Sensing-Rezeptor in Ordnung ist und nicht irgendeine Mutation zum Beispiel ist oder eine Setpoint-Verschiebung aus irgendeinem Grund, wenn der in Ordnung ist, wenn der seine Arbeit vernünftig tut, dann reguliert der das Parathormon, die Parathormonausschüttung runter. Das heißt, Sie erwarten im Angesicht eines hohen Calciums, erwarten Sie, dass das Parathormon niedrig ist. In der Regel unter 10 Nanogramm pro Liter. Die Regeln, die angegeben werden, ist unter 20. Also da ist so eine kleine Sicherheitsmarge eingebaut. Aber Sie würden eigentlich erwarten, dass das Parathormon sehr, sehr niedrig ist. Das wäre die normale Rückkopplung. Und das kann eben auch schon passieren, dass das Parathormon noch ein wenig runterreguliert wird. Das heißt, Sie haben zum Beispiel hochnormale Parathormonspiegel. Das schließt einen primären Hyperpara nicht aus. Nicht? Auch da würde man immer noch, wenn man die Konstellation hätte, hohes Calcium, hochnormales bis normales Parathormon, würde man immer noch erstmal denken, primärer Hyperpara. Insbesondere, wenn noch dazu kommt, also eins der typischen Zeichen ist ja auch, dass das Phosphat niedrig ist. Ne? Dann denkt man an primären Hyperpara.
Jetzt haben Sie gesagt, wir malen uns ein differenzialdiagnostisches Bäumchen. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt uns analytisch eben ansehen wollen, was liegt der Hyperkalzämie zugrunde. Die sehen wir im Labor und jetzt fragen wir uns, was ist da der Grund dafür? Und dann haben Sie gesagt, das Erste, was wir uns anschauen, ist das Parathormon und eben abhängig davon, ob das jetzt erhöht ist, Schrägstrich hochnormal oder erniedrigt ist, malen wir von diesem Begriff Hyperkalzämie ausgehend zwei Äste ab. Auf dem linken Ast, da haben wir Parathormon hoch. Da sehen wir dann, das ist ziemlich sicher der Hyperpara, der primäre. Dann sehen wir auch dort Parathormon hochnormal. Das ist dann immer noch sehr wahrscheinlich ein primärer Hyperpara. Aber der andere Ast, das heißt Parathormon niedrig, ja, Hyperkalzämie und niedriger Parathormonwert. Das müssen wir uns auch anschauen und jetzt wird's spannend.
Ja, das ist natürlich sozusagen die herausfordernde und spannende Seite, ne, was da sich alles abspielt. Ne. Im ersten Schritt würde man in diesem Schenkel die beiden Vitamin Ds bestimmen, 25 OH und 1,25. 25 OH sagt einem, hat jemand zu viel Vitamin D eingenommen, was gar nicht so selten ist heutzutage, weil wir ja doch sehr, sehr viele Leute Vitamin D-Substitutionen einnehmen. Ich habe schon erlebt zum Beispiel, dass diese D-Krystol-Kapseln 20.000 Einheiten, die einmal pro Woche genommen werden sollen, dass die dann täglich genommen worden sind und dann gibt's Vitamin D-Intoxikation. Und das kriegen Sie raus, wenn Sie dann das 25 OH bestimmen. Und das zweite ist 1,25 OH. Und da kommen wir schon zu einer spannenden Gruppe von Erkrankungen. Wir kennen eine ganze Reihe von sogenannten granulomatösen Erkrankungen, also sowas wie Sarkoidose, Tuberkulose, granulomatöse Polyangiitis und manche Lymphome aber auch. Diese granulomatösen Erkrankungen, die bilden 1,25 Vitamin D3. Und es kommt über diesen Weg, dann ist die intestinale Kalziumresorption, über diesen Weg kommt es dann zu einer Hyperkalzämie.
Das ist ziemlich interessant. Wir haben das bei uns im Amboss-Kapitel drin stehen. Also Vitamin D3 wird in den Epitheloidzellen der Granulome gebildet. Deswegen geht das hoch, finde ich, einen hochspannenden pathophysiologischen Mechanismus, warum Granulome zu einer Hyperkalzämie führen. Also, wenn ich also jetzt sehe, ich habe eine Hyperkalzämie, ich bestimme mein Parathormon ist niedrig, ich bin im rechten Ast, dann ist mein erster Reflex, ich bestimme Vitamin D. Und zwar 25er und 1,25er. Beim 25er denke ich dann, aha, da könnte zu viel eingenommen worden sein. Und beim 1,25er, da denke ich, vielleicht liegt da eine granulomatöse Erkrankung zugrunde.
Genau. Aus dieser Gruppe ist die absolut häufigste, also wieder so um 80% ist Sarkoidose. Nicht? Also eine Hyperkalzämie passt sehr, sehr gut zur Sarkoidose. Das heißt, man würde dann, bevor man an was Seltenes denkt, gucken, ob eine Konstellation, die zu einer Sarkoidose passt, vorhanden ist.
Und wenn jetzt die beiden Vitamin-D-Formen unauffällig sind, was bestimmen sie dann?
Das sogenannte PTH-Related Protein. Also das ist dann ein paraneoplastisches Syndrom, wo von bestimmten Krebsarten, zum Beispiel Mama, Niere, Bronchial, Schilddrüse fallen mir jetzt so ein, die bilden einen Parathormon-ähnlichen Stoff, der eben auch dann zu einer Hyperkalzämie führen kann. Es ist oft so, dass die Krebserkrankung schon evident ist, also dass man die schon kennt und weiß, wenn dann dieses paraneoplastische Syndrom auch mit Hyperkalzämie auftritt. Es ist nicht so, dass das ein zartes Frühzeichen ist. Okay, und jetzt arbeiten wir aber, beide Vitamin Ds sind negativ und PTH-related Protein ist negativ. Also wir haben jetzt sozusagen ausgeschlossen, dass es sich um eine Krebserkrankung handelt und haben ausgeschlossen keine granulomatöse Krankheit und keine Vitamin-D-Intoxikation. Wie geht's denn da weiter? Sozusagen, wir verästeln uns jetzt immer weiter und sind jetzt schon bei den ganz dünnen Ästchen. Dann wäre eben, die nächste Frage wäre, handelt es sich zum Beispiel um ein multiples Myelom? Auch da wissen wir, dass es zu einer Hyperkalzämie kommt. Wahrscheinlich über Interleukin-ähnliche Faktoren, also Tumornekrosefaktor zum Beispiel, solche, die können auch zu einer Hyperkalzämie führen. Das heißt, der nächste Schritt, wenn die vorherigen negativ waren, keine Vitamin-D-Intox, keine granulomatöse Erkrankung, kein PTH-related Protein, dann mache ich eine Immunfixation und gucke, hat derjenige eine Konstellation, die zu einem multiplen Myelom passt.
Ich dachte immer, das Calcium sei da hoch wegen der Osteolysen.
Also ich bin genauso groß geworden wie Sie, dass es darüber geht, über die Knochenbeteiligung. Aber das denkt man heute nicht, sondern man denkt heute, dass es eben diese Interleukin-Faktoren sind, die dazu führen. Und jetzt geht's ja weiter. Also der nächste dünne Ast, auf den wir jetzt kommen, ist ja, was ist denn, wenn die Immunfixation normal ist und wir kein multiples Myelom haben?
Ja, aber Dr. Krenz, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Das haben ja Sie uns beigebracht in der Episode über den U-Stix, dass wir dann bei normaler Immunfixation auf jeden Fall noch die freien Leichtketten in Serum und Urin machen müssen, damit wir das dann vom Tisch haben.
Ja, okay, also sagen wir mal, eine Leichtkettenerkrankung ist es nicht. Okay. Klar, man würde natürlich dann noch freie Leichtketten bestimmen und Leichtketten im Urin, haben Sie völlig recht. Das habe ich jetzt sozusagen mal ins Gart gedrückt. Aber sagen wir mal, ein multiples Myelom ist raus. Was ist es denn dann? Was kommt denn dann noch? Also auch da hört die Differentialdiagnose nicht auf. Aber wir sind jetzt schon im einstelligen Prozentbereich oder darunter sind wir jetzt schon. Da kommen eben dann so Sachen wie eine Hyperthyreose, kann eine Hyperkalzämie machen, eine Vitamin-A-Intoxikation, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und dann kommt eben sowas wie das Milchalkali-Syndrom. Das sind dann sozusagen Ursachen, die dann noch übrig bleiben. Aber zur Beruhigung aller Zuhörer, auch dann hört mein Bäumchen auf und hat keine weiteren dünnen Äste mehr.
Okay, also wir haben eine Hyperkalzämie. Wir haben gesehen, unser Parathormon ist niedrig. Wir haben Vitamin D gecheckt, das ist es nicht. Wir haben das Parathormon-related Peptide gecheckt, das ist es nicht. Wir haben das Myelom gecheckt, das ist es nicht. Und jetzt sind wir in diesen noch kleineren Verästelungen, wo Sie jetzt sagen, das könnte eine Hyperthyreose sein, das könnte eine Vitamin-A-Intox sein oder das könnte das Milchalkali-Syndrom sein. Gehen wir sie doch der Reihe nach durch. Was führt bei der Hyperthyreose zu einer Hyperkalzämie?
Also da ist die Vorstellung, dass der Knochenstoffwechsel durch das Schilddrüsenhormon auf einem erhöhten Niveau läuft und dann eher zum Abbau neigt. Und das ist eine absolute Seltenheit. Also eine Hyperthyreose, der primäre Hyperpara ist die dritthäufigste endokrine Erkrankung. Vorher kommt Hyperthyreose und Hypothyreose. Das heißt, eine Hyperthyreose ist wirklich eine häufige Krankheit, ne? Und die geht extrem selten mit einer Hyperkalzämie einher. Ne? Und bei Vitamin-A-Intoxikation zum Beispiel weiß man es gar nicht, wie das passiert, nur dass da eine Hyperkalzämie vorkommt. Wahrscheinlich, das sind ja Sachen, die wahrscheinlich gar nicht systematisch untersucht werden, so selten wie das vorkommt.
Wenn man es überhaupt mal sieht, dann am ehesten bei Kindern, ne, die dann irgendwie Nahrungsergänzungsmittel genascht haben. Aber auch zu so seltenen Intoxikationen haben wir natürlich Infos bei uns im Amboss-Kapitel, hier einen Link in den Shownotes. Jetzt haben Sie noch angesprochen, das Milchalkali-Syndrom. Ich denke, das sagt auch jetzt nicht allen etwas. Vielleicht könnten Sie da auch noch ein paar Worte zu verlieren.
Das ist eine Erkrankung, die der Nephrologe liebt. Das ist halt was Urnephrologisches. Und der Name Milchalkali-Syndrom kommt aus einer Zeit, als wir Magen- und Duodenalulzera behandelt haben mit viel Milch trinken und dazu Calciumcarbonat einnehmen als Säurebindner, war die Idee. Ich schmeiß mal den Begriff Rollkur in den Äther.
Ja, ich kannte das überhaupt nicht. Also da musste man sich ja früher richtig herumrollen, dass dann die Magenschleimhaut gleichmäßig benetzt ist.
Ja, das sind so Sachen, die kenne ich noch aus meiner Ausbildung. Mein erstes Stadium waren die H2-Blocker, also Cimetidin und Ranitidin, also die Vorläufer der Protonenpumpenhämmer, ne? An die denkt ja heute auch gar keiner mehr. Wir waren ja schon sehr froh, dass wir die hatten, weil die schon ziemlich gut waren. Aber Protonenpumpenhämmer sind ja, sag mal, irrwitzig wirksam. Aber die Phase vor den H2-Blockern, das war eben Rollkur. Und die wurden ja gab's verschiedene Rezepte, wie man das machte. Milch und Calciumcarbonat war ganz früh. Später kam ja dann sowas wie Bismutsalze dazu. Patienten mussten dann immer sich von rechts auf links drehen, damit sich das im Magen auch irgendwie toll verteilte. Na, jedenfalls da ist es passiert. Ein Liter Milch hat etwa 1000 Milligramm Calcium. Das heißt, in Milch war schon sehr viel Calcium. Und dann haben die Calciumcarbonat als Säurebindner mit, als Puffersubstanz mit dazu bekommen. Das heißt, die haben irrwitzige Mengen von Calcium resorbiert. Das hat denen ein akutes Nierenversagen gemacht. Calcium ist eine vasokonstringierende und diuretische Substanz. Das heißt sozusagen, die hatten eine schlechte Durchblutung der Niere und haben dann auch noch Extrazellulärvolumen verloren. Das heißt, die sind ins akute Nierenversagen gerutscht und dadurch konnten sie kein Calcium mehr ausscheiden. Und haben dann die Kombination bekommen aus einer Hyperkalzämie, einer metabolischen Alkalose durch das Calciumcarbonat und ein akutes Nierenversagen. Das war so die typische Konstellation für ein Milchalkali-Syndrom. Und damals waren es überwiegend Männer. Also wer hatte Ulzera, das war eine Männererkrankung. Und heute gibt es das immer noch und heute ist es überwiegend eine Frauenerkrankung. Und zwar durch Calciumsubstitution bei Osteoporose. Also die Leute, die denken, sie tun sich was Gutes, dass sie Calciumcarbonat extern dazuführen und die dann noch ein bisschen eingeschränkte Nierenfunktion haben. Da passiert das heute immer noch. Und ich habe in meinem Leben, also ja, ich habe ja vorhin gesagt, es sollen etwa 12% der Hyperkalzämien sein, die im Krankenhaus auftauchen. Ich habe in meinem Leben, ich glaube, 4, 5 Milchalkali-Syndrome gesehen. Also das ist auch nicht so riesenhaft häufig. Ne? Das ist einfach eine Diagnose, die Nephrologen total lieben. Kennt kein anderer und man kann Schlaubergern. So. Also die typische Konstellation ist hohes Calcium, akutes Nierenversagen, in der Regel niedriges Phosphat haben diese Leute und wenn eine BGA gemacht wird, eine Alkalose. Und heutzutage eben eher eine Frau als ein Mann. Das wäre die klassische Konstellation, wo man sagen würde, hochverdächtig auf ein Milchalkali-Syndrom.
Und wie sieht's im EKG aus? Also wenn wir jetzt da eine Hyperkalzämie haben, dann erwarten wir eigentlich EKG-Veränderungen, Arrhythmien.
Das ist typisch für alle Hyperkalzämien. Also zum Beispiel auch, wenn Sie einen primären Hyperpara haben, das kann Ihnen eine Herzinsuffizienz machen, weil ja Calcium, wenn Sie das in zu hoher Konzentration haben, die Kontraktilität vermindert, nicht? Das heißt also, der Hyperpara ist ja für den Nephrologen ist der Primäre ist milde ausgeprägt. Wenn Sie Patienten mit sekundärem Hyperpara sehen, dann haben wir ja manchmal Parathormonwerte die 800 bis 1000 sind. Wir haben riesenhohe Kalziumwerte, weiß nicht, 2,9, 3,0 oder so. Und bei denen kommen dann eben zum Beispiel auch Herzinsuffizienzen vor. Und wenn Sie den operieren und den nehmen den Nebenschilddrüse weg, dann geht die Herzinsuffizienz plötzlich wieder weg. Also das ist ein allgemeines Zeichen von der Hyperkalzämie, dass Sie auch eine Herzinsuffizienz kriegen können.
Was sehen wir sonst noch? Vielleicht ganz allgemein Hyperkalzämie-Symptome?
Also es ist so, dass die, haben wir vorhin am Eingang ja schon gesagt, die Hypokalzämie macht sich schneller bemerkbar. Also wir kennen ja alle noch Tetanin, Notfallambulanz hyperventiliert. Durch die pH-Verschiebung kommt es ja zu einer kleinen bisschen Kalziumverschiebung im Blut, sodass mehr an Albumin gebunden wird und dadurch weniger freies, ionisiertes Kalzium da ist. Und dann ist sofort die Muskelkontraktion beeinträchtigt und sie kriegen diese Pfötchenstellung. Bei einer Hyperkalzämie ist die Toleranz größer, so dass sie eigentlich erst was merken, wenn die Kalziumspiegel so über 2,7, 2,8 gehen und leider am Anfang relativ unspezifische Symptome mit wenig Trennschärfe, so Leistungsverlust, so eine Lustlosigkeit, solche Symptome werden am Anfang geklagt und erst wenn das weitergeht, dann kriegen sie spezifischere Symptome, eben zum Beispiel Knochenschmerzen. Der primäre Hyperpara, müssen Sie sich vorstellen, wir haben etwa ein Kilo Kalzium im Knochen, nicht? Und die Stellgröße, um die es geht, ist immer das Serumkalzium. Das heißt, das erhöhte Parathormon holt Kalzium aus dem Knochen und das dauert ewig, bis diese Reserve von 1 Kilo Kalzium da aus dem Knochen rausgelöst wird. Das heißt, bevor Knochenschmerzen auftreten und zum Beispiel ja auch Spontanfrakturen auftreten, dauert es sehr, sehr lange. Dann können Sie davon ausgehen, der Hyperpara läuft schon viele Jahre. Den Nephrologen interessiert natürlich, wenn Nierensteine auftreten. Das ist ja also sozusagen Steinbein, Magenpein. Das ist sozusagen eines der typischen Zeichen, dass die dann auch Steine entwickeln, Nierensteine entwickeln. Und so, das ist nicht so ganz selten. Also wenn jemand zu mir kommt und seinen ersten Nierenstein, seine erste Episode, dann gehört das Kalzium und das Parathormon immer zur ersten Abklärung mit dazu.
Wenn wir jetzt einen Notfall vor uns sehen, also eine Hyperkalzämie über 3,5 Millimol pro Liter, was sehen wir da?
Treten dann die Extreme auf von den Sachen, die wir schon angesprochen haben, also Muskelkontraktion, akute Herzinsuffizienz, Nervenleitung, Koma. An der Niere akutes Nierenversagen. Also das ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Und es gibt eine Faustregel, ich sagte ja vorhin schon, der Nephrologe liebt das stabile Gleichgewicht. Unser Körper ist ja total harmoniesüchtig. Wenn sowas schnell passiert, das gilt für jede Elektrolytstörung, zum Beispiel genauso für Kalium. Wenn etwas schnell passiert, ist es lebensbedrohlich, schneller lebensbedrohlich, als wenn es langsam passiert. Wenn unser Körper die Möglichkeit hat, sich an so einen Zustand langsam zu gewöhnen, dann hält er ja irrsinnig viel aus. Aber wenn das in einer kurzen Zeit passiert, dann ist das schnell lebensbedrohlich und muss eben auch schnell wieder revidiert werden. Das heißt, wenn Sie Kalziumwerte über 3 sehen, das geht noch ein bisschen über 3. Das ist eine Notfallsituation, wo jemand dann auch ins Krankenhaus muss und das Kalzium muss schnell gesenkt werden.
Aus der Praxis heraus dann mit Krankentransport?
Also das geht nur mit Krankenwagen. Da muss jemand dabei sein, da muss eine EKG-Ableitung sein. In dem Moment, wo wir das wissen, das hohe Kalzium, und wissen auch um die Folgen, muss so jemand unter Beobachtung bleiben.
Und worauf sollte jetzt die diensthabende Internistin, der diensthabende Internist in der Notaufnahme achten, wenn jetzt dieser Patient ankommt mit Rettungswagen, sagen wir mal 3,4er Kalzium?
Ja, erstmal versucht man natürlich das sozusagen auf dem physiologischen Wege. Was ist der Gegenspieler von Parathormon? Der Gegenspieler von Parathormon ist Calcitonin. Ist Calcitonin so wirksam wie Parathormon? Nein. Also unser Schutz vor einer Hypokalzämie ist viel, viel intensiver mit dem Parathormon als das Calcitonin. Ja, Sie geben dann Calcitonin, aber Sie wissen schon, okay, das wirkt nicht besonders stark und nicht besonders lang. Das heißt, man muss flankierende Maßnahmen sofort ergreifen mit der Calcitoningabe zusammen. Und das ist, Sie müssen die Ausscheidung des Calciums über die Niere wieder in Schwung bringen. Das heißt, Sie pumpen diesen Patienten voll mit Flüssigkeit, weil Sie ja wissen, dass eine Hyperkalzämie zu einer Diurese geführt hat und die ein kontrahiertes Extrazellulärvolumen haben. Das heißt, sie kippen den voll mit Flüssigkeit und sie geben Schleifendiuretika, weil sie wissen, Schleifendiuretika führen zu einer Kalziurese. Und sie geben auch Prednison zum Beispiel, einfach unter der Vorstellung, es könnte sich um sowas wie eine Sarkoidose handeln oder eben auch um eine maligne Erkrankung, bevor sie das Parathormon wissen, zack, lieber einmal Cortison rein und gucken, dass sie das Kalzium runterkriegen. Was sind die nächsten Schritte, wenn das Kalzium nicht adäquat reagiert? Die nächsten Schritte wären, dass man Bisphosphonate gibt, um das Kalzium in den Knochen zu kriegen. Das ist eine Möglichkeit, eine Methode, die nicht schnell geht. Nicht? Also da müssen Sie damit rechnen, dass Sie das ein paar Tage bis sogar Woche dauern kann. Das heißt, wenn das Kalzium wirklich sehr, sehr rasch runter muss, dann müssen Sie dialysieren.
Da haben wir also die Dialyse immer als Ultima Ratio. Jetzt mal angenommen, ich habe den Patienten auf Notaufnahme, habe das gemacht, was Sie gesagt haben, also ordentlich Flüssigkeit gegeben, forcierte Diurese angestoßen, ich habe Calcitonin gegeben, Prednis, ich habe mit Bisphosphonaten begonnen. Was mache ich dann? Bleibt der bei mir? Geht der auf Intensiv, Intermediate Care oder mit Monitor auf Normalstation? Was würden Sie da empfehlen?
Es dauert ja, bis sich dann wieder ein stabiles Kalzium einstellt. Sie bringen ja einmal das schöne Equilibrium, was sich eingestellt hatte. Das hatte sich auf einem neuen Niveau eingestellt mit einem sehr hohen Kalzium. Aber da war es ja wieder, sagen wir, einigermaßen stabil. Und Sie bringen jetzt wieder alles durcheinander, ne, mit lauter Anpassungsvorgängen. Und das dauert eben, bis Sie dann wieder ein stabiles Gleichgewicht, ein inneres Milieu haben. Das dauert sicher ja ein paar Tage. Ne? Deswegen, also dieser Patient, der gehört überwacht, sicher für 2-3 Tage, denke ich.
Also intensiv.
Ja, oder wenn Sie zur Verfügung haben, Intermediate Care, nicht, also wo jemand am Monitor sein kann.
Ja, und wahrscheinlich No-Brainer, ne? Aber natürlich Vitamin D pausieren, falls das drin sein sollte.
Also wenn das noch drin sein sollte, auf alle Fälle, ja.
Okay, so viel zur Notfallversorgung. Bevor wir zu den Fällen kommen, rekapituliere ich nochmal unser kleines differentialdiagnostisches Bäumchen. Wenn ihr es schon verinnerlicht habt, dann skippt einfach ein bisschen nach vorne. Für alle, die es nochmal hören wollen, hier kommt's nochmal. Also, wir sehen eine Hyperkalzämie im Labor und das Erste, was wir dann machen, ist Parathormon checken. Wenn das Parathormon hoch ist oder hochnormal, dann ist es ziemlich sicher ein primärer Hyperpara. Wenn es niedrig ist, das Parathormon, dann wird es analytisch nochmal spannend. Dann überprüfen wir nochmal die Vitamin-D-Spiegel. Wenn das 25er erhöht ist, dann hat jemand wahrscheinlich versehentlich zu viel Dekristol eingenommen. Wenn das 1,25er erhöht ist, dann könnte eine granulomatöse Erkrankung vorliegen, am ehesten eine Sarkoidose, die ist da einfach am wahrscheinlichsten. Als nächstes überprüfen wir das Parathormon-related Peptide. Wenn das positiv ist, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Tumorerkrankung der Hyperkalzämie zugrunde liegt. Wenn auch das negativ ist, dann überprüfen wir Richtung Myelom, machen eine Immunfixation und gegebenenfalls auch die Leichtkettenbestimmung. Wenn das auch negativ ist, dann kommen wir in die wirklich selteneren Punkte, Vitamin A, Intox, Hyperthyreose oder Milchalkalisyndrom. Und wenn es das nicht ist, Dr. Krenzer, was haben wir da noch im Petto?
Dann weiß ich es auch nicht. Nein, also wir haben jetzt schon eine ganze Reihe endokrinologischer Erkrankungen. Nicht? Also wir sind beim primären Hyperpara, die dritthäufigste. Wir sind bei der Hyperthyreose, die das machen kann. Es kann tatsächlich auch eine Akromegalie, kann auch zu einer Hyperkalzämie führen. Der Knochenstoffwechsel läuft auf einem erhöhten Niveau. Ne? Und der Knochenumbau läuft auf einem erhöhten Niveau bei dieser Erkrankung. Es gibt natürlich noch seltenere Erkrankungen. Ich habe ihn komplett unterschlagen, habe ich ihn zum Beispiel eine Erkrankung, die kürzen wir FHH ab, ne? Familiäre hypokalzurische Hyperkalzämie. Ne, das heißt also, es wird zu wenig Kalzium über die Niere ausgeschieden. Das ist zum Beispiel ein Calcium-Sensing-Rezeptor-Defekt, der angeboren ist. Nicht? Also ja, ne, auch dann geht die Differentialdiagnose noch weiter, aber das wird schon wirklich sehr, sehr dünnes Eis dann.
Wie sieht's mit Medikamenten aus?
Ah, Entschuldigung, das habe ich völlig unterschlagen. Diuretika, da ist es ja so, dass das Schleifendiuretika, also Furosemid, Torasemid, führen zu einem Calciumverlust. Thiazide, also Diuretika, die im distalen Tubulus wirken, die führen zu einer Calciumrückresorption. Und man weiß zum Beispiel auch, dass das eine effektive Calciumrückresorption ist, weil die Leute, die unter Thiaziden sind, man hört ja sonst immer ganz, ganz viel Schlechtes über die Thiazide, Hypokalzämie, Hyponatremie und diese Geschichten, aber die haben weniger Frakturen. Das heißt also, wenn Frauen nach der Menopause Tiazide gegeben wird, würde man natürlich nur machen, wenn die zum Beispiel einen Hochdruck hätten oder so, dann kommt das, führt das zu einer Calcium-Rückresorption und die haben weniger Frakturen. Aber können eben auch eine Hyperkalzämie machen. Die ist aber in der Regel sehr leicht. Also da kommen wir nie in die Region von 3.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Fallbeispielen, Dr. Krenz. Was haben Sie für uns dabei?
Ja, je nachdem, wie viel Zeit und Lust wir haben, habe ich 3 Fallbeispiele mitgebracht. Das erste ist eine etwa 65-jährige Frau, die kommt zu mir mit einem Nierenstein. Bekannt sind schon erhöhte Kalziumwerte. Das ist beim Hausarzt schon gemessen worden und man sieht, es ist übrigens so, dass man das immer mehrfach messen muss, weil in der Laborbestimmung Variationen auftreten. Das heißt, es müssen mindestens 2 bis 3 Bestimmungen sein, wo man dann erhöhtes Kalzium nachweist, damit man dann sagen kann, das ist tatsächlich eine Hyperkalzämie. Und da ging halt Nierenstein, erster Nierenstein bei einer 65-Jährigen. Da gehörte dann eben die Abklärung mit Paracetamol gehörte dazu und es stellte sich raus, sie hat ein Kalzium bei mir gehabt von 2,8 und ein Parathormon, was 65 war. Also 65 ist genauso die Grenze des Normalbereiches. Und sie hatte ein erniedrigtes Phosphat, was unter 1 war, sodass das die typische Konstellation für einen primären Hyperpara war. Und die spannende Frage war jetzt ja, okay, sie hatte Kalziumwerte, konnte man nachvollziehen zwischen 2,7 und 2,8. Das ist ja noch nicht so ganz schlimm hoch. Und die spannende Frage in diesem Fall war, muss man jetzt die Nebenschilddrüse operieren, weil sie eben einen Nierenstein hatte? Und in der Situation ist es so, dass man sich den Knochen anguckt. Also man misst tatsächlich eine Knochendichte und bestimmt auch eine alkalische Phosphatase. Ist der Knochenstoffwechsel beeinträchtigt, weil das ja eben gerade eben bei Frauen in der Menopause ein zusätzliches Risiko, das die haben für eine Osteoporose ist. Und es wäre so, dass eine verminderte Knochendichte wäre ein Grund, sie operieren zu lassen. Nun war es so, dass die Knochendichte in Ordnung war und die alkalische Phosphatase war nicht erhöht. Sie hat einen Nierenstein und sie hat die typische Konstellation eines primären Hyperparas. Operiert man sie ja oder nein? Und da wäre es so, dass man sagen würde, okay, ein Nierenstein, das kann auch mal so passieren, aber nochmal darf das nicht passieren. Und dann wäre es klar, dass das ein Grund wäre, sie an den Nebenschilddrüsen zu operieren. Man guckt dann nach der Kalziumausscheidung, also man überlegt dann sozusagen weiter, wie viel Kalzium läuft denn so durch die Niere? Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist astronomisch. Sie haben etwa eine Filtration von Kalzium, die so bei knapp 10.000 Milligramm am Tag liegt. 10.000 Milligramm. Kalzium gehört zu den Sachen, wieder zurück zu der Vorstellung, wir sind da früher durch die Steppe gelaufen und hatten wenig Kalzium zur Verfügung. Das heißt, das war was unbedingt gespart werden musste. Das heißt, von diesen 10.000 Milligramm, da werden über 90% werden rückresorbiert. Also die Niere vollbringt da eine enorme Energieleistung und resorbiert das Kalzium zurück, um es dem Körper zu erhalten. Und es werden im Urin überhaupt nur 100 Milligramm pro Tag etwa ausgeschieden. Dann haben wir geguckt, ist ihre Kalziumausscheidung im Urin sehr hoch? Das war zum Glück nicht der Fall, sodass man jetzt sagen konnte, okay, das ist eine Situation, sie muss sich nicht zwingend operieren lassen, sie könnte sich operieren lassen. Und sie hat sich letztendlich entschieden und hat gesagt, sie würde jährliche Kontrollen. Ich habe dann gesagt, oh, jährlich, komm mal lieber alle halbe Jahr. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zunächst erstmal eben regelmäßige Kalziumkontrollen machen. Und wenn sie dann an 3 rangeht, dann wäre es klar, dann muss sie sich operieren lassen. Die Leute sind einen Tag im Krankenhaus. Die endokrinen Chirurgen machen da tolle Arbeit und das ist heute keine große Operation mehr.
Gibt es so einen klaren Cut-off, wann eine Operation zwingend notwendig ist?
Also wenig Diskussionsspielraum gibt es, wenn die Kalziumwerte über 3 gehen und wenn sie im Knochen schon eine Demineralisierung sehen. Wenn schon mal eine Spontanfraktur oder sowas schon aufgetreten ist, dann gibt es keinen Diskussionsspielraum. Dann muss die Nebenschilddrüse raus.
Das ist also ein Fall, der einem auch gut in der hausärztlichen Praxis begegnen kann und den wir jetzt gut abarbeiten können. Und nochmal wegen hausärztlicher Praxis, gerade da kann Amboss wirklich sehr helfen. Ich habe da kürzlich Zahlen zugesehen, allein im letzten Jahr sind mehr als 10.000 Hausärztinnen und Hausärzte zu Amboss gewechselt. Da tut sich also gerade ordentlich was. Wie gesagt, probiert es doch einfach mal aus. In den Shownotes findet ihr einen Link. So, Dr. Krenz, was haben Sie noch für uns dabei?
Ja, ich habe noch einen nephrologisch angehauchten Fall. Eine 50-jährige Patientin kommt zu mir zur Abklärung um akutes Nierenversagen. Und die Konstellation ist wie folgt. Sie hat einen Krea-Anstieg. Sie hatte früher immer normale Nierenfunktionen und plötzlich hat sie einen Krea-Anstieg auf 1,8. Das Calcium ist 2,8 und die LDH ist erhöht. Und das ist für den Nephrologen ein typisches Muster. Der erfahrene Nephrologe muss kaum noch nachdenken, sondern sagt gleich, das ist ein multiples Myelom.
Die LDH da als Marker für den erhöhten Zellumsatz.
Genau, genau so. Das, was mich daran stören würde, ist, dass die Frau so jung ist.
Wie alt war sie nochmal?
50. Nicht? Wir sagen ja immer, multiples Myelom ist eine Erkrankung, die eigentlich erst jenseits der 50 auftritt. Da wäre sie genau auf der Grenze. Das war das, was mich an dem Muster, sozusagen was für die Mustererkennung, was mich ein bisschen gestört hat. Aber alles andere passte. Parathormon war adäquat supprimiert, so dass ich dann relativ rasch weitergegangen bin und habe Immunfixation, freie Leichtketten bestimmen lassen. Und es kam tatsächlich dann IgA, multiples Myelom, dabei heraus. Ne? Aber ein schönes Beispiel dafür, wie stark Muster sein können. Sowas vergisst man ja im Leben nicht mehr, wenn man da mal so eine Patientin erlebt hat.
Also nochmal, sie hatte ein erhöhtes Krea, sie hatte eine erhöhte LDH und sie hatte ein erhöhtes Calcium. Sie haben dann Parathormon gemessen, das war niedrig. Und normalerweise würden wir ja jetzt Vitamin D machen, 1,25 und das 25er. Und wir würden Parathormon-related Peptide machen. Aber weil diese Konstellation so klar war, haben sie direkt die Immunfixation gemacht. Und wenn ich natürlich an unsere Episode vom Ustix zur Diagnose denke, da kamen wir ja auch aufs multiple Myelom, aber über den Ustix, dann hätten wir vermutlich auch im Vorfeld natürlich schon einen Ustix gemacht.
Immer. Beim Nephrologen kommen sie nicht ohne raus. Der ist ja für uns im Prinzip ja wie Troponin für Kardiologen, brauchen wir Urinstix. In diesem Fall habe ich eben die Vitamin Ds übersprungen, weil eben das Muster für mich so eindrücklich war, dass ich gedacht habe, nicht, also bis zum Beweis des Gegenteils ist das multiples Myelom in der Konstellation. Aber das macht der Erfahrene, nicht der Unerfahrene, müsste dann sozusagen das Bäumchen, was wir vorhin skizziert haben, noch abarbeiten. Die käme aber natürlich auch zu der Lösung.
In den Shownotes findet ihr einen Link zu dieser Episode vom Ustix zur Diagnose. Und das war auch wirklich klasse, was wir da für Zuschriften bekommen haben. Also beispielsweise erinnere ich mich, kam aus einer hausärztlichen Praxis eine Zuschrift, wo jemand gesagt hat, ich habe die Episode gehört und kurz darauf habe ich eine IgA-Nephropathie rausgefischt. Und Dr. Krenz, natürlich möchte ich auch nicht verpassen, auf Ihren eigenen Podcast hinzuweisen, Denkfabrik Medizin. Den haben Sie ja angefangen, nachdem Sie das erste Mal bei uns hier im Podcast zu Gast waren und der ist ja mittlerweile auch richtig erfolgreich, ne? Vielleicht können Sie uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen.
Also wir sind jetzt knappes Jahr dabei. Wir haben jetzt gerade, ist die 11. Folge rausgekommen. Also wir machen etwas mehr als eine Folge pro Monat und stellen immer einen spannenden Fall vor. Einer bereitet den Fall vor, der andere kennt tatsächlich nicht die Lösung, sondern bekommt so ein, zwei Tage vorher ein Stichwort. Also mein letztes Stichwort war zum Beispiel Knochenschmerzen und dann musste ich einen Fall von Knochenschmerzen lösen.
Na, da würde ich jetzt auf jeden Fall schon mal Calcium bestimmen und natürlich auch das Parathormon, aber wie es dann genau weiterging, das hört man bei Denkfabrik Medizin, absolute Hörempfehlung, ein Link in den Shownotes.
Vielen Dank.
Klar, gern. Ich höre ja auch selbst immer gerne zu und bin Fan. Aber jetzt lassen Sie uns noch diese Episode auch noch zu Ende bringen hier vom Amboss Podcast. Sie haben noch einen Fall für uns dabei.
Ja, ich habe noch was Drittes Spannendes mitgebracht und das ist folgende Konstellation. Eine knapp 70-jährige Frau wird operiert an der Schilddrüse, bekommt eine totale Stromektomie, einschließlich Entfernung der Nebenschilddrüsen. Und sie wird, das ist ja also mal eine kontrollierte Situation, sie wird anschließend behandelt mit einer Calciumsubstitution von 1000 Milligramm pro Tag und sie bekommt 2 Vitamin Ds und zwar kriegt sie 3000 Einheiten von 25 OH, also Vegan-Toiletten pro Tag und sie bekommt 0,25 Mikrogramm Calcitriol, also 1,25 Vitamin D. Und sie kommt zu mir, die Stromektomie ist schon ein Jahr oder so her, also eine ganze Weile, und sie kommt zu mir auch wieder mit einem akuten Nierenversagen. Das heißt, die Krea-Werte waren plötzlich über 2. Sie hat eine Hyperkalzämie von 3,0. Das Parathormon ist entsprechend 0 bei jemandem, der operiert worden ist und keine Nebenschilddrüse mehr hat. Sie hat aber einen deutlich erhöhten 1,25 OH Vitamin D-Spiegel. Und den Fall habe ich mitgebracht, um eben zu illustrieren, wie potent 1,25 Vitamin D ist. Nicht, dass das eben wie ein Staubsauger auf die Kalziumaufnahme aus dem Darm wirkt und eben enorme Hyperkalzämien produzieren kann. Mehr als dass wir das von dem primären Hyperpara manchmal erwarten würden. Und dass das eben dann auch eine Folgen hat. Wir haben dann das abgesetzt, haben sozusagen das Ganze erstmal wieder ins Gleichgewicht kommen lassen. Die Nierenfunktion hat sich von den Krea-Werten von 1,8 bis 2, hatte sie, glaube ich, hat sich nicht wieder völlig normalisiert. Sie ist bei 1,2 geblieben. Dann ist sie zurückgegangen zu ihrem Endokrinologen, hat sich ein bisschen beschwert darüber, dass das so passiert ist. Und der Endokrinologe hat etwas unsouverän reagiert und hat gesagt, ja, das wäre aber die Standardbehandlung und hat ihr das wiedergegeben. Hat ihr wieder 1,25 gegeben, hat die Kalziumsubstitution etwas reduziert, aber hat ihr 1,25, so dass sie, weiß ich, 6 Wochen später oder so kam sie wieder, hatte wieder ein Kalzium von 3 und das Krea war jetzt nicht zum Glück nicht 1,8, sondern 1,5. Und das ist ja, ich war mir nicht so ganz sicher, ob er das vielleicht verwechselt hat mit der Situation nach der Operation eines primären Hyperparas. Da kommen wir in eine Situation, die nennt sich Hungry Bone Disease. Das heißt, sie haben über lange Zeit, hatten sie erhöhte Parathormonwerte. Das Kalzium ist aus dem Knochen gelöst worden. Und dann kommt es nach die Nebenschilddrüse rausoperiert ist, kommt es ja zu einer Kalziumfluxumkehr. Plötzlich soll ganz viel Kalzium wieder in den Knochen. Und wir haben dann häufig Situationen, wo die Kalziumspiegel sehr, sehr niedrig sind und man dann tatsächlich mit allem, was man an Geschützen zur Verfügung hat und eben dann eben auch mit 1,25 Vitamin D3 dran geht, um die Kalziumspiegel hochzuhalten. Aber das war ja gar nicht ihre Situation. Sie hatte keinen ausgehungerten Knochen, der war nicht Kalzium entleert. Und da kann man mal sehen, was man mit 1,25 Vitamin D3 anfangen kann, dass man da anrichten kann. Das ist ja dann eine Hyperkalzämie factitia, würden wir sagen, oder iatrogene, eine Hyperkalzämie und die eben dann eben auch zum akuten Nierenversagen führen kann.
Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, weil man hat es ja mit was vermeintlich körpereigenem zu tun, ne? Ein Hormon, etwas, das man nur substituiert. Und da ist man vielleicht gar nicht in dem gleichen Modus wie jetzt zum Beispiel bei Digitales, genau. Ne? Dass man dann denkt, okay, jetzt Vorsicht, hier gilt's wirklich, hier habe ich nicht besonders viel Breite.
Ich würde auch immer empfehlen, dass man mit 25 OH, also mit Vigatoletten oder Decristol arbeitet, weil dann überlassen sich im Körper, ob er das umformt in 1,25, ob er das will. Nicht, dann hat der sozusagen die letzte Entscheidung. Geben Sie sozusagen die letzte Aktivierungsstufe, ne? Dann schaffen Sie Tatsachen. Nicht, dann muss er mit einer intestinalen Kalziumresorption reagieren. Das ist ja häufig so, nicht, dass wir eingreifen in Systeme, die eigentlich sich wunderbar selbst regulieren. Wie gesagt, der Nephrologe liebt das stabile Gleichgewicht.
Und der Körper auch.
Ja.
Eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Dr. Krenz, gibt es sonst noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also wir haben jetzt ganz, ganz viel über Kalzämie gesprochen, aber die meisten Diagnosen werden durch Mustererkennung gestellt. Und wenn Sie sich daran erinnern, dass 80% abgedeckt werden durch einen primären Hyperpara und Krebserkrankung und dass im ambulanten Bereich der primäre Hyperpara viel häufiger ist als Krebserkrankung, in dieser Situation, dann haben Sie eigentlich schon sehr, sehr viel aus dieser Folge gelernt.
Und für alles andere gibt's ja unser differenzialdiagnostisches Bäumchen. Dr. Krenz, herzlichen Dank, dass Sie heute einmal mehr zu Gast im Amboss Podcast waren.
Sehr gerne und immer wieder, Herr Winghardt.
Ja, ist ja bald der Fall, ne? Wir haben ja 4 Folgen für dieses Jahr eingeplant. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr niedergelassen seid und Amboss noch nicht kennt, wenn ihr Hausärztinnen seid, Hausärzte, dann schaut doch einfach in die Shownotes, probiert Amboss mal aus. Vielleicht ist das was für euch. Ihr könnt euch auch einfach unser unverbindliches Angebot zur Praxislizenz zusenden lassen. Hier, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr Links. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren klickt, wenn ihr euch die App runterladet oder Amboss direkt auf dem Desktop nutzt. Das ist alles machbar, da kann man Amboss einfach ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!